Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Hallo zusammen und willkommen zu unserem Büchermagazin. Hier geht's jetzt eine Stunde um alles, was die Regalbretter so hergeben. Wir sprechen über einen neuen Roman für Jugendliche und darüber, so in welcher Sprache man für die formulieren muss. Es geht aber auch um so einen richtig intellektuellen Schinken zur digitalen Regierungskunst. Da bin ich ehrlich gesagt selber noch gespannt, was sich dahinter verbirgt. Und über den Essay als Form, darüber sprechen wir auch. Also ein ganz bunter Bücherstapel, blättern wir zusammen durch. Ich freue mich drauf. In genau 3 Wochen, da drängen wieder Zehntausende Lesebegeisterte nach Leipzig. Und ich muss sagen, ich sehe das schon so richtig vor mir. Diese proppenvollen Straßenbahnen, die Hotels, alle ausgebucht. Alle wollen sie zu den Büchern. In 3 Wochen ist nämlich endlich wieder Leipziger Buchmesse. Ein Ort, an dem wirklich Bücherberge ausliegen. Neue Bücher werden präsentiert. Aber auch ganz besonders gute Bücher werden da ausgezeichnet. Zum Beispiel mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Seit gestern wissen wir, welche Bücher in der engeren Auswahl stehen für diesen Preis. Und mein Kollege Alexander Moritz, der hat sich in der Buchhandlung in Leipzig mal umgehört und dort mitverfolgt, wie hier im Deutschlandfunk Kultur diese Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse verkündet wurde.
Also ich bin Heike Krümmer, die Inhaberin der Buchhandlung Krümmer. Uns gibt es seit 1991.
Ich bin Jan Walkowiak, ich bin 2017 hier mit dazugekommen.
Ich bin Kerstin Mönnig, seit 91 dabei und macht immer noch Spaß.
Wir sind jetzt hier kurz nach 10, Lesart, Deutschlandfunk Kultur. Kann man das Radio anmachen? Geil, das läuft nämlich jetzt, glaube ich, gerade durch.
Mit der Belletristik, Spannung, Spannung, wer steht auf der Liste?
Nominiert ist Katharina Pollardjan mit dem Roman Goldstrand. Und ebenfalls auf der Liste steht Anja Kampmann mit ihrem Roman Die Wut ist ein heller Stern.
So, jetzt ist sie da, die Liste. Sie haben schon die ganze Zeit so mit dem Kopf genickt. Also die meisten Titel waren bekannt wahrscheinlich, oder? Haben Sie ganz große Überraschungen?
Bei der Belletristik freue ich mich natürlich auch, dass Anja Kampmann jetzt mit drauf ist. Das ist natürlich auch so ein bisschen lokale Freude, weil sie ja eine Leipziger Autorin ist.
Die Wut ist ein heller Stern. Es geht um eine Tänzerin in Hamburg auf der Reeperbahn. Im Nationalsozialismus. Das ist ja schon länger erschienen.
Das ist schon länger erschienen, habe ich aber leider auch noch nicht gelesen, genau wie die Pollardjan, die bei mir auch seit Monaten auf einem der Lesestapel liegt, aber bisher noch nicht in meine Hände kam. Beim Sachbuch hatte ich die Vermutung, dass Ines Geipel draufstehen wird, weil sie im letzten Jahr irgendwie immer wieder durch irgendwelche Veranstaltungen aufgefallen ist. Ansonsten, wie es aussieht, wieder eine schöne bunte Mischung auch. Gerade im Sachbuch an verschiedensten Themen.
Was haben wir jetzt da in der Hand?
Diese Balkan-Odyssee, das finde ich sehr interessant. Da geht es sozusagen die Fluchtwege nach Osteuropa, die viele Schriftsteller genommen haben. Das ist eine Strecke, die relativ unbeleuchtet ist bis jetzt. Finde ich persönlich sehr interessant.
Zu den Übersetzungen.
Das ist ein buntes Potpourri an Sprachen, also aus dem Niederländischen, Isländischen, Spanischen, Ungarischen und Katalanischen. Gerade isländische und ungarische Übersetzungen gibt es ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele.
Genau, aber die Aussiedlung von Wischken, das scheint irgendwie so ein kleiner Geheimtipp auch zu sein, der immer wieder hier und dort aufploppt. Da bin ich auch gespannt drauf.
Was würden Sie denn sagen, haben Sie am meisten schon verkauft von denen, die schon da sind?
Die Pollardjan, ne?
Die Pollardjan, gefolgt von der Kampmann und jetzt mit dem Gestrein muss man mal gucken. Ja, vermute ich auch, dass da noch ein paar.
Was heißt denn das jetzt für Sie als Buchhändlerin? Sie haben jetzt eine Liste von 15 Titeln, die auf der Shortlist des Leipziger Buchpreises stehen. Müssen Sie die jetzt noch ganz schnell nachbestellen, nach vorne ins Fenster rücken? Was passiert denn jetzt?
Im Buchhandel, sobald irgendwelche Nominierungslisten auftauchen, muss man erst mal schauen, ob man noch schnell genug ist, weil meistens dann die Titel auch ganz schnell von den Barsortimenten zumindest wechseln oder die Verlage müssen direkt in Nachdruck gehen, weil der Andrang dann so groß ist.
Das merkt man dann auch selbst bei uns hier. Wir sind ja nun nicht gerade in der Hauptstraße, aber da merkt man dann auch, dass ein Tag danach irgendwie Nachfragen kommen.
Die wichtigste Frage zur Nominierungsliste ist natürlich, wer gewinnt denn am Ende?
Ich sag die Kampmann. Sie ist renommiert, ist Leipzigerin und war in Frankfurt nicht dabei.
Also raten ist natürlich schwierig, aber ich hoffe auch tatsächlich auf die Kampmann. Ich würde es ihr gönnen.
Gönnen würde ich es ihr auch, aber ich habe irgendwie so in Erinnerung, dass die oftmals dann auf die gehen, die gar keiner kennt. Ich würde jetzt für die Elli Unruh plädieren.
Weil sie die auch nicht kennen.
Genau.
Ja, und ich muss sagen, da gebe ich dieser Kundin hier recht. Zuzutrauen ist so Literaturjurys ja wirklich alles. Das waren Stimmen aus Leipzig zu den Büchern, die für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert sind. Und in der Buchhandlung Grümmert in Leipzig, da lief gestern ein Gespräch, in dem ja ein Team aus unserer Literaturredaktion diese nominierten Bücher kommentiert hat, die Bücher so ein wenig vorgestellt hat. Und wenn Sie dieses Gespräch noch interessiert, dann finden Sie das in der Deutschland. Deutschlandfunk-App. Ja, und wer den Preis der Leipziger Buchmesse dann tatsächlich gewinnt am 19. März, darüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich fange das nächste Gespräch jetzt mal mit einem Geständnis an. Es gab eine Zeit in meinem Leben, so zwischen 14 und 17 Jahren, da habe ich eigentlich gar nicht gelesen. Da waren so viele Dinge für mich wichtiger als Bücher. Und das vielleicht mal so vorab zur Beruhigung an alle Eltern. Machen Sie sich doch nicht zu viele Sorgen um Ihre lesefaulen Teenager oder versuchen Sie es mal mit einem Buch von Franziska Gehm. Ihre Geschichten für Kinder und Jugendliche, die sind nämlich wirklich Bestseller, so richtige Verkaufserfolge, wurden schon in viele Sprachen übersetzt und heute erscheint ein neues Buch von dieser Autorin, mit dem sie jetzt bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Franziska Gehm.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Ich stelle mir das nicht immer so richtig dankbar vor, für diese oft ja auch generell so ein bisschen muffligen Teenager zu schreiben. Jetzt machen Sie es trotzdem, Ihr neues Buch Irgendwo zwischen den Welten, das ist empfohlen so ab 13. Was interessiert Sie am Schreiben so für Jugendliche, für diese Teenager?
Ich muss zunächst sagen, dass ich jetzt die ganzen letzten Jahre eher für Kinder geschrieben habe, was wohl auch daran lag, dass meine eigenen Kinder noch ja, Kinder waren und jetzt werden sie langsam Teenager oder sind schon fast hinausgewachsen aus dem Teenageralter und ich merke, dass mich dann auch wieder eher diese Themen interessieren und Sie haben natürlich recht, das Publikum vor allen Dingen bei Lesungen ist nicht so dankbar. Also wenn ich an Grundschullesungen denke, das ist toll, die machen mit und mit denen kann man richtig Quatsch machen. Teenager lässt man am besten in Ruhe. Die kommen dann auch, also da freue ich mich immer, wenn ich das schaffe, aber es dauert eine Weile, weil cool sein ist einfach viel wichtiger.
Habe ich, wie gesagt, größtes Verständnis für. Jetzt erzählen Sie, Frau Gehm, in diesem neuen Buch eine Geschichte, ja, von der ich mir aber eigentlich schon sofort vorstellen kann, dass irgendwie die so Jugendliche packt. Mich hat sie schon auch gepackt. Es geht um so einen ganz normalen Morgen erstmal. Mattus, der Ich-Erzähler von diesem Roman, der sitzt im Zug zur Schule und dann kommt ein Tunnel. Ja, und in diesem Tunnel, da kippt irgendwie die Wirklichkeit und es wird so ein bisschen zu so einem Horrormoment. Oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, so ein bisschen surreal, ne? Ich muss gestehen, dass ich auch auf die Idee mit dem Tunnel, die geistert mir schon ganz lange durch den Kopf. Und zwar, weil ich selbst als Jugendliche ein Fan von Friedrich Dürrenmatt war. Und der hat so eine Kurzgeschichte geschrieben, der Tunnel. Und da fährt der Protagonist auch in so einem Tunnel. Und der Tunnel hört aber gar nicht mehr auf. Also ist ein sehr dystopisches Ende. Aber seitdem begleitet mich dieser Gedanke. Und immer, wenn ich in einen Tunnel fahre, ob mit Auto oder Zug, habe ich diese Vorstellung, was, wenn der Tunnel nicht aufhört? Und dachte immer, das wäre auch ein super Anfang für ein Jugendbuch. Nur ich hätte halt gern, dass sie irgendwo rauskommen wieder. Und das habe ich dann auch so geschrieben.
Ja, und ich sehe, Sie sind so Profi, Sie machen das schon ganz geschickt. Sie verraten jetzt gar nicht zu viel. Das mache ich dann jetzt auch nicht, was dann nach diesem Tunnel irgendwann passiert. Aber er hört dann irgendwann wieder auf. Für mich war das Besondere an Ihrem Buch, Frau Gehm, jetzt in welcher Sprache Sie das auch erzählen. Irgendwo zwischen den Welten, das gehört zu den sogenannten super lesbaren Büchern vom Gulliver Verlag. Das sind Bücher für Kinder, für Jugendliche, jetzt in diesem Fall mit Leseschwierigkeiten. Was bedeutet das für Sie als Autorin? Also wie schreiben Sie genau für die?
Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich am Anfang, als der Verlag, mein Lektor mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, da was zu schreiben, gar nicht begeistert war, weil ich eben dachte so, puh, so einfache Sprache oder was man da machen muss, so genau wusste ich das auch noch gar nicht, aber habe mir gleich irgendwie gedacht, nee, da kann ich mich ja gar nicht richtig ausleben, sprachlich keine Wortspiele oder Anspielung und vielleicht auch muss ich mich inhaltlich irgendwie einschränken und war erstmal nicht so angetan von der Idee. Und dann gab es aber ein Erlebnis, was ja, mich da hat umdenken lassen. Und zwar hat mich mal eine 10. Klasse eingeladen von einer BOS, das sind so Berufsoberschulen, das heißt also weiterführend nach der mittleren Reife. Und die hatten ein Jugendbuch von mir gelesen, ein Krimi, Der Tote im Dorfteich. Und den konnten sie aber nur lesen, weil der Gulliver Verlag da auch eine Variante in einfacher Sprache rausgebracht hat. Also so ein bisschen sprachlich ausgedünnt, ein bisschen einfacher gemacht. Und ich war wirklich ja, sehr angetan von der Veranstaltung, weil diese Jugendlichen, in dem Falle 10. Klasse, weil sie auch sehr leistungsschwach waren und gar nicht in die 11. konnten. Also so eine extra Klasse hatten die nochmal gemacht, aber die waren ja alle nicht auf den Kopf gefallen. Das Problem war halt hauptsächlich, dass Deutsch nicht die Muttersprache war. Die kam aus was Syrien, Serbien, Pakistan und hatten aber alle einen ganz spannenden Blick auf mein Buch. Und sie konnten es, wie gesagt, ja überhaupt nur lesen, weil es diese Version gab. Und da habe ich eben angefangen umzudenken und gesehen, die sind echt wichtig, die Bücher, die funktionieren. Und eigentlich ist das eine Zielgruppe, die mich total interessiert, die ich für sehr wichtig halte.
Haben wir jetzt auch ganz nebenbei nochmal die bisschen lesefaulen, muffligen Teenager verteidigt oder Sie haben sie verteidigt. Finde ich sehr gut, dass wir sie jetzt auch nochmal so positiv hervorgehoben haben. Aber es ist dann schon so, muss ich jetzt nochmal nachfragen, als Autorin, wenn man dann für diese Reihe angefragt wird, dass man so eine Art Regelwerk bekommt. Also bitte benutzen Sie nicht zu viele Nebensätze, dann nach vielen Sinnabschnitten oder manchmal nach mehreren Sätzen gibt es auch viele Absätze bei Ihnen im Buch, ist mir aufgefallen. Also da gibt es schon so eine Anleitung, die man bekommt dann.
Ja, das ist richtig. Also ich habe Leitplanken für den Text, heißt das, habe ich bekommen. Das heißt aber auch schon, es sind nicht fixe Regeln, es sind eher so Orientierungsplanken eben. Und ja, da stehen eben so Sachen wie, das sind Satzlänge maximal 15 Wörter oder möglichst keine Passivkonjunktivkonstruktion oder auch Genitiv vermeiden, also statt Miriams Plan sagt man eben der Plan von Miriam. So, ja. Ne? Und ich habe mir das alles durchgelesen und mir war aber klar, okay, also wenn ich das jetzt neben meinem Computer liegen habe, dann wird da nie ein Buch entstehen, wenn ich ständig dran denke und anfange Wörter zu zählen oder Silben oder was auch immer. Und habe das eher so registriert, okay, das ungefähr in die Richtung wollen Sie gerne. Und hatte für mich im Kopf nur, ich schreibe jetzt einfach los und ich schreibe so knackig und knapp wie möglich und mache halt statt drei Kommas lieber mal einen Punkt. Und vermeide vielleicht zu komplizierte Wörter oder Fremdwörter. Und das hat ganz gut geklappt und ist mir erstaunlicherweise auch gar nicht so schwer gefallen. Und ich habe mich auch nicht sehr eingeschränkt gefühlt.
Ich finde auch, dass es total gut klappt. Und ich lese mal ein bisschen was vom Anfang vor, dass man so merkt, natürlich können ja auch so kurze Sätze so einen Flow bekommen. Ne? Ich finde nämlich, wenn so öffentlich diskutiert wird über einfache Sprache, geht es manchmal da auch so ganz viel um, ja, was verloren geht, Untergang irgendwie von so einer Sprachschönheit und so. Aber Sie schreiben dann eben in Ihrem neuen Roman, sagt dann dieser Ich-Erzähler Mattus, im Zug denkt dann so eben über seinen Morgen nach, reflektiert dann seinen Morgen und erzählt dann, mein Drink der Wahl, Milch, ein großes Glas voll und immer eiskalt. Ist die Milch nicht kalt, ist der Tag gelaufen. Heute war sie lauwarm. Da wissen wir eigentlich schon sofort, was los ist. Ja, die Milch war lauwarm, der Tag ist irgendwie gelaufen und Sie brauchen da gar keine Nebensätze, Passivkonstruktion, brauchen Sie alles gar nicht dafür.
Ich denke, um spannende und auch durchaus komplexe Inhalte zu erzählen, braucht man jetzt nicht irgendwie mega lange Schachtelsätze oder komplizierte Ausdrücke. Also mir ist wichtiger, dass ich den Leser gut mitnehmen kann, dass er auch gleich gut reinkommt. Und wenn man ihm da nicht große Brocken in den Weg legt, dann gehen die auch ein ganzes gutes Stück inhaltlich weit mit.
Auf der letzten Seite von Ihrem Buch steht jetzt, dieses Buch wurde von Jugendlichen für Jugendliche getestet. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
So genau weiß ich das auch nicht. Ich hoffe, dass der Verlag das macht. Ich kann nur sagen, ich habe es bei meinen Jugendlichen zu Hause getestet, beziehungsweise haben mein Sohn und meine Tochter mir sogar geholfen mit Ideen. Also die sind ganz oft von Anfang an dabei und mein Sohn vor allen Dingen hat mich gerade auf die Idee gebracht, wo die dann landen mit dem Zug.
Und flüstern die ihnen dann auch manchmal so, sag mal, so Slang-Ausdrücke noch ein? Ne? Die gibt es ja auch im Text, so Nope oder Chill. Kommt es dann vielleicht auch so von denen, von ihren Kindern?
Also eigentlich versuche ich das zu vermeiden, diese Jugendsprache, weil ich kann sie überhaupt nicht und die ändert sich ja auch ständig. Ja. Nun gut, jetzt sind so Sachen wie Alter oder Nope. Nope sage ich, glaube ich, schon auch. ja, es sind, glaube ich, eher Sachen, die mir auch leicht von der Hand gehen, die ich dann reinschreibe. Aber jetzt nichts, ich würde jetzt nichts, das crazy oder so würde ich nicht reinschreiben, weil das verwende ich einfach selbst auch gar nicht.
Und wenn Sie zum Abschluss nochmal Hand aufs Herz, ich habe mich ja schon bekannt, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich wirklich gar nicht gelesen. Wie ist das bei Ihnen, Franziska, gegeben? Haben Sie so mit 13, 14, 15, haben Sie da Bücher gelesen?
Da gab es bei mir wirklich Wichtigeres, muss ich auch sagen, zumal ich ja noch in der DDR aufgewachsen bin und dann mit 14, mit 15 auf jeden Fall kam dann die friedliche Revolution und da war es viel spannender draußen, als in irgendeinem Buch zu lesen.
Vielleicht auch so, ich denke immer, vielleicht aus Ihnen ist eine Autorin geworden, aus mir zumindest irgendwie eine begeisterte Leserin. Ne? Vielleicht auch manchmal beruhigend zu sagen, wenn die Teenager gerade nicht lesen, es gibt noch Hoffnung. Oder man kann es einfach mal, wie gesagt, mit ihren Büchern, Franziska Gehm, versuchen. Irgendwo zwischen den Welten heißt das ganz Neue. Das ist heute erschienen, also heute brandneu in den Buchhandlungen. Im Gulliver Verlag ist es rausgekommen mit rund 100 Seiten, 11 Euro. Und ich sage ja, vielen, vielen Dank, Frau Gehm, dass Sie mit uns heute drüber gesprochen haben.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ich gestehe, wenn ich gerade mal kein Buch lese, dann hänge ich schon auch ziemlich viel auf TikTok und Instagram rum. Und da interessiert mich das schon auch sehr, wenn so kluge Menschen irgendwas über die Beschaffenheit, über den Charakter von sozialen Netzwerken beschreiben, was mir so noch gar nicht aufgefallen ist. Die Philosophin Anna-Verena Nosthoff, die sagt jetzt zum Beispiel, um die Digitalisierung zu verstehen, sollten wir in die Anfänge der Kybernetik schauen. Kybernetik und Kritik heißt ihr Buch. Und ich bin da ehrlich gesagt schon vom Titel direkt überfordert. Meine Kollegin Nina Scholz, die ist deshalb zu mir gekommen. Nina, du hast das Buch gelesen. Du musst mir jetzt auch einiges erklären. Gut, dass du da bist.
Hallo, ich bin auch froh, dass ich da bin.
Kybernetik. Ich fange mal da an. Ne? Was war das noch gleich?
Ja, den Begriff werden wahrscheinlich viele noch nicht gehört haben. Er stammt vom griechischen Kybernetis, dem Steuermann. Und die Kybernetik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft von der Steuerung, von Regelungen und Nachrichtenübertragungen in technischen, aber auch in biologischen und sozialen Systemen. Und wem das jetzt zu theoretisch war? Also es geht um Systeme, in die Informationen reingehen, die dort verarbeitet werden und ihr Verhalten dann entsprechend anpassen. Zum Beispiel ChatGPT. Also ohne die Kybernetik würde es heute keinen ChatGPT geben.
Okay, also so quasi so eine kybernetische Perspektive von Systemen, in die was reingeht, das kann mir was erzählen über zum Beispiel ChatGPT oder meinen Instagram-Feed.
Genau, ich würde sagen, ohne Kybernetik gäbe es gar keinen Instagram-Feed. Mhm. Das kann man in dem Buch lernen. Dort geben wir ja auch die ganze Zeit Feedback. Wir liken und teilen und der Algorithmus lernt mit und wir werden auch gesteuert. Und das kann man durch Nosthoffs Genealogie, man könnte auch sagen Kulturgeschichte, um nicht ständig solche sperrigen Worte zu benutzen, wird es möglich, unsere dauerhafte Beeinflussung durch die verschiedenen Technologien durch die Brille ihrer kybernetischen Entwicklung neu zu betrachten. Mhm. Warum wurden die überhaupt so programmiert, wie wir sie kennen? Warum lassen wir uns von Tools regieren und machen auch noch mit? Das geht zurück auf die Kybernetiker. Ich versuche es mal an einem Beispiel. Schon die frühen Kybernetiker, so zeigt es Nosthoff, verstanden ihre Modelle als Black Boxes, als undurchsichtige, vermeintlich ideologiefreie Systeme. Und dem begegnen wir ja heute bei Facebook, Instagram und X auch wieder so. Und es stimmt ja gar nicht. Also zum Beispiel bei X gab es Wahlbeeinflussung 2024 und die sind eben nicht ideologiefrei. Mhm. Und das geht auf die Kybernetik zurück. Und Musk und Zuckerberg, also die Besitzer von diesen Plattformen, beziehen sich auch ganz direkt auf die Kybernetik. Elon Musk bezeichnet seine Plattform X zum Beispiel als kybernetische Superintelligenz.
Ah, okay. Interessant. Und also leuchtet mir jetzt sehr ein, wenn du diese Beispiele, wenn es sozusagen, wenn ich das praktisch höre oder so angewandt. Du hast jetzt aber schon auch so Wörter benutzt wie Genealogie oder Kulturgeschichte. Also das ist auch schon von seinem Wesen her ein wissenschaftliches Buch, ein theoretisches Buch.
Genau, also es ist im Grunde ihre Doktorarbeit, ihre überarbeitete, das ist schon sehr voraussetzungsreich. Ich fand, wenn man sich einmal drauf eingelassen hat, ist es sehr spannend. Ich hatte sehr viele Aha-Momente. Ich konnte es in den letzten Wochen nicht aus der Hand legen. Wer jetzt aber zum Beispiel sagt, klingt interessant, ich würde gern mehr wissen, aber ich lese solche wissenschaftlichen Bücher nicht, dem würde ich zum Beispiel unseren Podcast Tech Protopia hier im DLF-Doku-Serienfeed empfehlen. Da erklärt Anna-Verena Nosthoff auch sehr vieles von dem, was auch in dem Buch vorkommt. Und es könnte ja ein Einstieg sein.
Okay, ich hänge mich mal noch ein bisschen mehr ins Buch jetzt. Ich versuche es zumindest mit deiner Hilfe. Weil der Titel war ja Kybernetik und Kritik. Kybernetik hast du uns jetzt schon erklärt. Wo kommt denn jetzt die Kritik da noch ins Spiel?
Genau, das ist quasi ihre zweite Mission im Buch. Also sie will nicht nur beschreiben. Und warum diese Kritik zu entwickeln gerade jetzt besonders wichtig ist, zeigt dann vor allem der fulminante Schluss des Buches. Denn Nosthoff attestiert nämlich, dass wir uns mitten in einer autoritären Wende der Kybernetik befinden. Diese manifestiert sich zum Beispiel in den flächendeckenden Anwendungen von Sozialkreditsystemen in China oder zum Beispiel in den Monopolstellungen globaler Technologiekonzerne und ihrer Milliardäreigentümer. Und sie sucht auch Anwendungsfälle für diese Kritik. Also wo kann man zum Beispiel von der Kritik ins Handeln kommen? Und die findet sie vor allen Dingen dort, wo die Technik und die Technologie nicht so immateriell ist und nicht greifbar, sondern zum Beispiel bei den Datenzentren und den aktuellen Protesten dagegen oder zum Beispiel in der gewerkschaftlichen Organisierung von Amazon-Beschäftigten gegen die kybernetischen Systeme.
Okay. Du hast ja auch dieses Zitat gesagt sozusagen von Musk, der sich schon über die Kybernetik seiner Systeme, die er verantwortet, bewusst war. Ich muss jetzt sagen, für mich war jetzt dieser Zusammenhang von Kybernetik und sozusagen unserer digitalen Gegenwartsgesellschaft jetzt erstmal neu, liegt jetzt vielleicht auch nicht so unmittelbar auf der Hand. Das hat man noch nicht so oft gehört. Fandest du das denn jetzt trotzdem plausibel oder so ertragreich auch fürs Weiterdenken, jetzt eben genau mit so einem kybernetischen Blick da auf alles, auf unser Internet zu schauen?
Ja, ich finde das Buch unglaublich wichtig. Es wird klar, die Kybernetik strukturiert unsere Gegenwart. Sie ist eigentlich unsichtbar. Niemand weiß, was sie ist. Keiner beschäftigt sich deswegen mit ihr, aber sie ist total relevant. Und ich finde, auch wenn es zunächst kontraintuitiv erscheinen mag, sich angesichts unserer rasenden Entwicklung gerade durch so einen Klopper zu lesen, schließt das Werk eigentlich eine klaffende Leerstelle. Also ich finde, wir haben uns in den letzten Jahren viel mit den gesellschaftlichen Folgen der Technologie beschäftigt, aber wenig damit, warum sie eigentlich so programmiert wird, wie sie ist. Und das macht es auch unmöglich oder also schwierig, über Alternativen nachzudenken. Wie könnte eine transparente oder eine demokratischere Technologie eigentlich aussehen? Da kommen wir ja gerade auch nicht so richtig weiter. Und ich finde, die Leerstelle schließt das Buch.
Das Buch Kybernetik und Kritik, eine Theorie digitaler Regierungskunst, so heißt das, ist von Anna-Verena Nosthoff, erschienen bei Suhrkamp, 800 Seiten, 28 Euro. Und ich sage vielen Dank an Nina Scholz, dass du uns das Buch eingeordnet hast.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Geschichte spielt 1920 in Triest und handelt von Mattia, einem Faschisten der ersten Stunde. Der italienische Schriftsteller Marco Bolzano erzählt in seinem Roman Bambino, aus dem er heute in Bad Soden liest, dessen Leben. Bambino, so wird Mattia genannt, weil er keinen Bart hat, aber harte Fäuste, mit denen er zuschlägt. Er möchte wissen, wer seine Mutter ist.
Als sie starb, war sie noch keine 50. Hätte sie länger gelebt, hätte sie mich bestimmt auf den rechten Weg geführt. Das weiß ich. Ich hätte mich nicht so viel auf der Straße herumgetrieben, sondern vom Nachmittag bis zum Abend über den Büchern gebrütet. Vielleicht hätte ihre Hartnäckigkeit mich woanders hingezogen. Und mein Leben wäre nicht so verlaufen, sondern anders. Aber vorstellen kann ich mir das nicht.
Bambino beschreibt den Weg vom gekränkten Jungen zum brutalen Faschisten. Die Lesung mit Marco Balsano heute um 19.30 Uhr im Casablanca Arthouse Kino in Bad Soden, morgen in Köln. Bilder, Bücher und Briefe. Aus diesen drei Bs besteht der Nachlass des Dichters und Sammlers Johann Wilhelm Ludwig Gleim.
Was ist die Welt ohne Freunde? Eine Wüste Sinai.
Sein ehemaliges Wohnhaus in Halberstadt ist eines der ältesten deutschen Literaturmuseen. Im Obergeschoss des Hauses versammelte Gleim, ein Genie der Freundschaft, zahlreiche Porträts seiner Zeitgenossen in einer Art Freundschaftstempel. Lessing, Herder, Klopstock, Nicolai. Ute Pott leitet das Gleimhaus.
Hier sehen wir Gleims Schreibstuhl. Man kann die Arme aufstützen und hat eine Schreibfläche. Der Stuhl ist relativ leicht. Das heißt, man ist, das ist auch verbirgt bei Gleim, schnell bei dem Porträt des Freundes, dem man einen Brief schreiben will.
Museum der deutschen Aufklärung, das Gleimhaus in Halberstadt. Geöffnet täglich außer montags.
Dort sieht man so ganz winzige kleine Gewehrwölkchen.
Gesellschaftspanorama aus der Zeit der napoleonischen Kriege. Morgen ist Lev Tolstois Roman Krieg und Frieden in Düsseldorf als Theateradaption zu sehen.
Ich lasse Generationen voller Liebe an den Namen ihres Eroberers denken. Napoleon Bonaparte.
Die knapp 2000 Romanseiten hat Armin Petras für die fünfstündige Inszenierung umgeschrieben. Zwischen den Polen, Krieg und Frieden werden die Schicksale mehrerer russischer Adelsfamilien verfolgt.
Wie teuer, wie lieb mir auch viele Menschen sind, ich würde sie alle opfern für den einen Moment des Triumphs, des Ruhms, des Triumphs über die Menschen.
Krieg und Frieden, inszeniert von Tilman Köhler, morgen um 17 Uhr im Schauspielhaus in Düsseldorf. Die nächste Vorführung ist am 14. März.
Die Literaturtipps von Susanne von Schenk. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Eine Meldung, die uns gerade vor so einer guten Stunde erreicht hat, ist auch der Schriftstellerverband Pen Berlin. Der hat sich jetzt zur Berlinale geäußert und zu der Personaldiskussion, die gerade im Gange ist, um Berlinale-Chefin Tricia Tuttle. Tuttle, die steht ja in der Kritik wegen Äußerungen des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah Al-Khatib, Äußerungen, die er bei einer Preisverleihung gemacht hat. Und wegen dieser Äußerung hat jetzt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, soll er anberufen haben für heute Vormittag eine außerordentliche Vorstandssitzung, in der es um eine mögliche Entlassung von Tuttle gehen soll. Und dazu schreibt also jetzt der Schriftsteller und Pen Berlin Gründungsmitglied Daniel Kehlmann, der schreibt darüber, ich zitiere ihn, sollte Tricia Tuttle wegen Dingen, die Preisträger auf der Bühne gesagt und gemacht haben, entlassen werden, wäre es die größte Katastrophe der deutschen Kulturpolitik seit der Hausdurchsuchung bei Heinrich Böll im Jahr 1972. Ja, das ist mal ein riesenhistorischer Vergleich. Und es war damals so, dass diese Hausdurchsuchung bei Böll, auf die Kehlmann hier anspielt, dass die im Zusammenhang stand mit einem Spiegelartikel, den Böll geschrieben hat. Da hatte er eigentlich vermitteln wollen in diesem Artikel, hatte aber schon die RF-Berichterstattung, vor allem eben von der Bild-Zeitung, kritisiert, seine Kritik in Worte gefasst. Und unter anderem hatte Böll in diesem Artikel geschrieben, damit, also mit der Berichterstattung, wird ein Klima der Denunziation geschaffen, in dem kein Intellektueller mehr arbeiten kann. Ich kann in diesem gegenwärtigen Hetzklima nicht arbeiten. Das sagt also Böll. Ja, und daran fühlt sich Daniel Kehlmann offensichtlich auch heute erinnert. Wenn man in die Literaturgeschichte schaut, dann hat so jede Epoche sowas wie eine Lieblingsform. Also eine literarische Form, die so besonders in Mode war. In der Aufklärung im 18. Jahrhundert war das zum Beispiel das bürgerliche Trauerspiel, eben eine Form mit so strengen Regeln, klaren Moralvorstellungen. In der Romantik 19. Jahrhundert war es die Lyrik. Also ganz im Sinne dieser Epoche wird da in den Gedichten viel geträumt, gesäuft. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es die Kurzgeschichte, die Konjunktur hatte, eine kurze, eine kantige Form. Sie merken vielleicht, worauf ich raus will, wenn so eine bestimmte literarische Form in Mode ist, dann sagt es auch was aus über die Zeit, über ihren Zeitgeist. Und in unserer Gegenwart, da hat jetzt gerade der Essay eine besondere Konjunktur. Das behauptet zumindest mein Kollege Nils Schniederjan. Soll er uns jetzt noch ein bisschen genauer erklären? Hallo Nils.
Hi.
Der Essay so als literarische Form ist ja nicht so ganz leicht greifbar, ne? Wie würdest du den definieren erstmal?
Ja, genau. Es ist überhaupt nicht leicht, den zu definieren. Ich glaube, es gibt so ein paar Merkmale, wie dass es sich schon um Gegenstand dreht, den man erkennen will, dass man nicht rein wissenschaftlich vorgeht, aber auch nicht rein literarisch, dass man keine abschließende Wahrheit feststellen will. Am Ende vielleicht auch noch, dass es ein erkennendes Subjekt gibt, ein erkennendes Ich, das eine Rolle spielt. Ich glaube, ich würde am Ende aber mit der Definition arbeiten, die ein Supreme Court Richter mal in Bezug auf Pornografie gegeben hat. I know it when I see it. Also ich merke es dann schon, wenn ich einen vor mir habe.
Und jetzt dieses Revival-Konjunktur vom Essay heute, woran machst du das fest?
Ich weiß nicht, wenn man mal so in eine Bahnhofsbuchhandlung geht, dann liegt da eigentlich immer so ein Bestseller aus, 101 Essays, die dein Leben verändern.
Stimmt, sehe ich auch ständig auf Instagram, TikTok und so, ne?
Und da dachte ich schon, naja, wenn so eine Form in der Ratgeberliteratur ankommt, dann ist schon irgendwas passiert mit dieser Form, dann hat die irgendeine Popularität. Mir fällt es aber auch in der Preislandschaft auf. Also es gibt mehrere Preise, die den Essay in den Mittelpunkt rücken. Es gibt, letztes Jahr wurde der Edit-Essay-Preis vergeben, der seit 2012 vergeben wird. Es gibt den Clemens Brentano-Preis, der dieses Jahr auch in der Kategorie Essayistik vergeben wird. Und sehr etabliert inzwischen auch der Wortmeldungen-Preis, der wird nächsten Monat vergeben, auch für ein Essay. Und diese ganze Palette an Preisen hat sich doch in den letzten Jahren ziemlich etabliert. Es ist jetzt vielleicht kein Beweis dafür, dass die Essays dann auch wirklich als Form gelesen werden, aber doch ein Signal, dass sie irgendwie wichtiger werden, dass sie ernst genommen werden.
Ja, und zumindest diese 101 Essays, die unser Leben verändern, die stehen ja ständig auf der Bestsellerliste. Ne? Woran liegt das jetzt deiner Meinung nach, Nils, eben dass der Essay so eine Konjunktur hat?
Ja, ich glaube, dafür muss man sich eigentlich mal kurz angucken, wo die denn auch veröffentlicht werden und was es so für Publikationsorte gibt. Also es gibt schon Bücher, es gibt diese Buchreihe zum Beispiel bei Hansa Leben mit den Essays über das Leben, die auch sehr beliebt ist. Aber vor allem sind es doch auch so Magazine und Zeitschriften, die sich in den letzten Jahren nochmal etabliert haben. Also die Berlin Review, eine zweisprachige Zeitschrift auf Englisch und Deutsch für politische und literarische Essays und Review-Essays, hat schon eine große Resonanz erfahren in den letzten Jahren, meinem Eindruck nach. Es gibt aber zum Beispiel auch die Weltbühne, die dieses legendäre Blatt aus der Weimarer Republik, das jetzt seit letztem Jahr neu aufgelegt wird. Nicht unumstritten, der Herausgeber Holger Friedrich von der Berliner Zeitung ist durchaus umstritten für viele Positionen, die auch dann in der Weltbühne vorkommen. Aber auch dort gibt es einfach viele Essays. Und ich habe so den Eindruck, dass es einerseits, oder sagen wir mal so, ich hab mal Tobias Haberkorn gefragt, den Herausgeber der Berlin Review, und habe ihn mal gefragt, warum macht ihr eigentlich so viele Essays? Und hat er gesagt, ja, er schätzt so die Nachdenklichkeit, die so ein Essay ermöglicht, gegenüber einem normalen vielleicht Bericht oder einer normalen kurzen Rezension. Also, dass man Kontext geben kann, dass man Themen vertiefen kann. Und hat er mir gesagt, Autoren, die über die Berlin Review schreiben wollen, denen sagen wir immer, wenn dein Thema in eine Instagram-Story passt, dann mach dir auch die Instagram-Story. Wenn du aber etwas Komplizierteres sagen möchtest, dann nimm dir Zeit, recherchier Kontext und Hintergründe und wir arbeiten dann zusammen an einem Essay. Also ich habe das Gefühl, der Essay ist schon auch so eine Reaktion auf den Komplexitätsverlust, den es in anderen Formaten gibt und wird so ein bisschen verstanden als ein Gegenmodell zur Instagram-Story, zum News-Ticker, auch zum heißen Take. Das heißt, man darf da länger drin denken, aber es ist doch vielleicht für unsere Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen besser als so ein langes Buch.
Ja, und würdest du schon auch sagen, dass jetzt die Konjunktur dieses Essays oder das Comeback, dass das was über unsere Zeit auch aussagt?
Ja, also vielleicht, wenn man sich so anschaut, wann war denn der Essay eigentlich sonst so, wann hatte er sonst so Konjunktur, wann waren so Hochzeiten? Da denkt man jetzt direkt an die Weimarer Republik, also da, ne, so eine Krisenzeit, in der dann Tucholsky, Benjamin, Krakauer, alle große Essayisten geworden sind. Und ich glaube, der Essay ist schon auch eine Möglichkeit, auf so eine Unsicherheit zu reagieren, auf das Gefühl, die Gegenwart mit gängigen Formen nicht so richtig zu packen bekommen. Also man liest das zum Beispiel dann auch in Essays, die diese eigene Form reflektieren. Zum Beispiel auf der Shortlist des Wortmeldungspreis, da steht ein Essay, Endlinge heißt der, von Petra Nagenkögel, und sie schreibt darin, wie lässt sich vom Erlöschen erzählen in dieser an Linearität gewohnten und sie fälschlicherweise immer wieder neu herstellenden Sprache? Wie lässt sich sprechen, wenn die Kontinuitäten reißen, wenn, was Jahrtausende lang in der Welt war, auf einmal aufgehört hat zu existieren? Das heißt, da geht es ums Artensterben und darum, was macht das eigentlich mit uns und wie erzählt man von so einer radikal neuen Situation? Und ich glaube, der Essay passt vielleicht schon so ein bisschen zu diesem Gefühl, etwas wirklich Neues zu erleben und dafür noch keine abschließende Form gefunden zu haben.
Okay, so wie so der Essay als so eine Art offener Umgang auch mit der Krise.
Ja, genau.
Ein kreatives Krisensymptom.
Ja, könnte man schon so sagen, glaube ich.
Und vielleicht noch ein anderer Aspekt. Du hast jetzt einige sehr politische Essay-Publikationsorte genannt, ne? Eben die Berlin Review, die Weltbühne. Das sind ja auch, du hast es auch gesagt, teils streitbare, teils extreme Positionen. Also dafür scheint auch der Essay irgendwie ein besonders guter Ort zu sein.
Ja, also ich weiß nicht, ob extreme Position ist, glaube ich, nicht der Begriff, den ich benutzen würde. Aber wir hatten jetzt gerade, du hast es ja auch erzählt, ne, diesen Fall der Berlinale. Es gibt, glaube ich, schon in der deutschen Kultur gerade so eine gefühlte Enge, so eine, auch in der Publizistik, so eine gefühlte Enge, was man überhaupt sagen kann und darf. Und ich glaube, diese beiden Zeitschriften, die ich jetzt genannt habe, die Berlin Review und die Weltbühne, die stehen zumindest für Perspektiven, die in deutschen Leitmedien sonst eher wenig Platz haben. Also die sind eher kritisch gegenüber westlicher Außenpolitik, sind ja gerade auch beim Thema Nahost, beim Themen wie Erinnerungspolitik doch offen für neue Positionen, die in Deutschland vielleicht nicht so dem Mainstream angehören, aber außerhalb Deutschlands doch populär sind. Und dass die sich dann für den Essay als so eine zentrale Form entschieden haben, scheint mir zumindest kein Zufall zu sein, weil der Essay ja doch erlaubt, irgendwie Positionen auszuprobieren, ohne sich festzulegen, auch zu irren, zu zögern, Positionen zu revidieren. Das sind, glaube ich, alles Sachen, wo der Essay, der ja keinen Zwang aufgibt, zu einem abschließenden Urteil, vielleicht hilft in dieser wahrgenommenen Enge, sich ein bisschen Raum zu erkämpfen.
Ja, jetzt gilt das alles, was du gerade gesagt hast, für diesen politischen Essay, ne? Und ich weiß, dass du dich auch für politische Literatur, politische Bücher interessierst, dich da sehr gut auskennst. Ich muss sagen, mir fallen jetzt beim Thema Essay oder ich denke beim Thema Essay sofort an so einen persönlichen Essay, auch autobiografischen Essay, ne? Vielleicht so ein bisschen in der Tradition von Susan Sontag, von Joan Didion. Und ich finde, da gibt es extrem viele Autorinnen, tatsächlich häufig Autorinnen, die in so einer Tradition schreiben. Zum Beispiel eine Lieblingsautorin von mir, die das macht, ist Leslie Jamison, ihr letztes Buch Splitter zum Beispiel. Die arbeitet immer mit so einem essayistischen Versatzstücken vielleicht so in ihren Romanen auch. Ne? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber diese Art von Essay, die gibt es natürlich auch, ne?
Ja, ja, also mir scheint das fast noch ein bisschen weniger verwunderlich. Also wir haben ja in den letzten Jahren einen großen Hype erlebt um Autofiktion, auch um autobiografisches Schreiben, das irgendwie sich aber doch traut, ein bisschen offener umzugehen mit dem eigenen Leben. Und dass da im Windschatten dann auch so der persönliche Essay stärker wird, das finde ich eigentlich ganz einleuchtend. Man sieht das zum Beispiel auch an dem Wortmeldungenpreis. Alle Essays, die da auf der, oder fast alle spielen sehr viel, die da auf der Shortlist stehen, bei denen spielt das Ich eine sehr große Rolle und spielt das eigene Erleben eine sehr, sehr große Rolle. Und ja, jetzt kann man ja vielleicht sagen, ja gut, Autoren lieben es auch einfach, über sich selbst zu reden und das ist vielleicht gar kein Wunder, aber ich glaube schon, was das ja dann so vereint, diesen persönlichen Essay mit dem politischen, ist, dass da so ein Nachdenken ohne Gewähr irgendwie möglich ist und dass das wahrscheinlich in einer Zeit, in der ja jede Information, jeder Fakt auch einfach auf Abruf verfügbar ist, das interessantere Format ist, scheint mir eigentlich ganz einleuchtend.
Nachdenken ohne Gewähr, das gefällt mir, Nils. Im Essay ist möglich und du hast uns den Essay vorgestellt. In besonders gegenwärtigen Variationen hast uns das Phänomen eingeordnet. Nils Schniederjan, vielen Dank.